Wir haben heute mal wieder ein sehr, sehr, sehr spannendes und aktuelles Thema mitgebracht. Es geht um Immobilienfinanzierung im Jahr 2023 und wie sich das ganze Thema im Vergleich zum letzten Jahr, aber auch zu den letzten Jahren verändert hat. Und auch hier ohne große Einführung übergebe ich an dich, Özgün, und vielleicht kannst du uns so ein bisschen erklären, was ist eigentlich passiert? Ich glaube, viele Leute wissen schon, was passiert ist, aber vielleicht einfach so als Einführungen in diese neue Folge, was ist da eigentlich passiert? Und gleich hinterher gefragt, was ist so, was sind die Gründe dafür? Was sind die Perspektiven aus der Bank, aus der Wirtschaft, aus dem Markt, dass das passiert ist, was passiert ist?
Ja, also so wie du sagst, ein spannendes Thema. Immobilien müssen ja irgendwie finanziert werden. Und all die, die den Kaufpreis nicht unter dem Kopfkissen oder im Socken oder auf dem Tagesgeldkonto rumliegen haben, müssen irgendwie gucken, dass sie das Geld sich irgendwoher leihen. Ja, der üblichste Weg ist ja dann der Weg dann zur Bank, zum Baufinanzierungsberater, zum Finanzierungsberater. Und da holt man sich dann das Geld und bezahlt dann damit den Kaufpreis der Immobilie, für die man sich entschieden hat. Es war jetzt in den letzten 10 Jahren, es ist immer günstiger geworden, sich von der Bank Geld zu holen. Ja, das wissen wahrscheinlich, wissen so die meisten, dass wir Zinsen hatten, die. Sogar der ein oder andere hat gesagt, der war sogar irgendwie bei 0,6, 0,7, also fast umsonst. Also man konnte sich fast umsonst Geld bei der Bank holen und mit diesem Geld, welches man von der Bank bekommen hat, quasi den Kaufpreis für die Immobilie bezahlen. So sehr oft sogar darüber diskutiert, wie unsinnig das ist, eigenes vorhandenes Geld einzusetzen, weil mit dem kann man ja viele andere Sachen machen. Stattdessen wurde sehr oft empfohlen, sich lieber das fremde Geld von der Bank zu holen, weil es ja, wie gesagt, fast umsonst war. So, diese Welt hat sich seit dem letzten Jahr, seit 2022, komplett verändert. Was ist passiert? Das wissen wir auch alle. Ukraine-Krieg, Inflation, steigende Preise und so weiter und so weiter hat die EZB. Das ist eigentlich ein weltweites Thema, aber wir sprechen jetzt mal über den europäischen Raum. Die EZB dazu veranlasst, die Leitzinsen zu erhöhen. Ja, die wurden dann erhöht und erhöht und erhöht. Jetzt sind wir bei Finanzierungszinsen. Wenn man eine Immobilie heute finanzieren möchte, dann sind wir jetzt nicht mehr bei 0, also weiß auch nicht, ob das jemals wieder passieren wird, dass wir bei 0, Zinsen sein werden. Aber heute sind wir, je nach Bonität, bei einer ungefähr 10-jährigen Laufzeit zwischen 3,9 und 4,5%. Ja, muss man sich vorstellen. Vorher circa 1%, 0,8, 0,6, wie auch immer. Jetzt 4,5% ist ein ziemlich starker Anstieg der Finanzierungszinsen. Und das hat natürlich den Blick und die Kosten für Kapital, für Fremdkapital von der Bank und die Denkweise über Fremdkapital von der Bank natürlich ein Stück weit verändert. Weil jetzt kostet mich das viel mehr Geld, dieses Geld von der Bank zu holen. So. Und was passiert jetzt? Jetzt muss man natürlich sehr, sehr genau rechnen. Was hole ich mir? Wie zahle ich es? Wie zahle ich den Zins? Wie trage ich den Kredit überhaupt ab? Weil Fakt ist, ich will ja auch irgendwann vielleicht schuldenfrei sein. Ja, das vergisst man auch oft in diesen Diskussionen und in diesen Gesprächen. Fakt ist, wenn ich mir 100, 200, 500.000, wie viel auch immer von der Bank geholt habe, die Immobilie gehört mir erst dann wirklich komplett, idealerweise, wenn ich halt schuldenfrei bin. Und diese Schulden müssen zurückbezahlt werden. Die Bank will das Geld haben. Und darüber muss man sich Gedanken machen. Also nicht nur die Zinsen, sondern auch die Tilgung. Und hier verlangt die Bank natürlich auch 1 bis 2% Mindesttilgung, ja, je nach gewisse Kriterien, Bonität etc. Und das muss man sich natürlich dementsprechend auch ausrechnen, ob man sich das dann leisten kann oder nicht. Also die Zinswelt, die Finanzierungswelt, die Immobilienfinanzierungswelt hat sich seit dem letzten Jahr stark, stark verändert. Und jeder, der heute Immobilien finanzieren möchte mit fremdem Geld, der muss meiner Meinung nach noch genauer nachrechnen, wie er das denn bewerkstelligen möchte.
Absolut richtig. Also, du hast ja jetzt gesagt, wir haben so diese knapp 4,5% Zinsen, mit denen man aktuell rechnen muss bei einer Immobilienfinanzierung. Und jetzt hast du aber auch das Wort Tilgung quasi in Betracht gezogen. Sind bei diesen 4 bis 4,5%, was ist denn da dann die Tilgungsrate? Also was war denn so eine Tilgungsrate vor 2022? Und was ist denn jetzt so eine gesunde Tilgungsrate, die man heute eigentlich überhaupt noch, also was ist machbar in Realität aus der Erfahrung?
Also eine Tilgung ist auch mal vor allem auch eine Ansichtssache. Ne? Also wenn ich das Ziel habe, irgendwann schuldenfrei zu sein, dann muss ich natürlich auch motiviert sein, irgendwann auch meine Schulden zurückzubezahlen und nicht nur das Geld oder die Kosten dafür, dass ich das Geld von der Bank bekommen habe. Früher wurde in gesunden Finanzierungsrahmen immer auch von 1-2% gesprochen. Das war damals natürlich, was on top auf den Zinssatz kommt. Also wir haben vorhin von 3,9 bis 4,5 für 10-jährige Zinsbindungskredite gesprochen. Und gehen wir mal davon aus, von 4, um einfach zu rechnen, wenn wir jetzt 4% Zins haben, dann zahlen wir wirklich nur den Zins. Also wenn wir uns 100.000 von der Bank holen und 10 Jahre lang diese 4% zahlen, dann haben wir nach 10 Jahren immer noch 100.000 Euro Schulden. Und deswegen ist es wichtig, dass wir natürlich auch immer von den Schulden runterkommen und entsprechend natürlich auch tilgen. Und jetzt können wir sagen, okay, wir wollen laufend zum Beispiel 1% tilgen oder 2% tilgen. Dann zahlen wir halt nicht diese 4% von 100.000, 4.000 Euro im Monat, im Jahr, Entschuldigung, sondern ich entscheide mich dazu, bewusst 2% Tilgung zu nehmen. Da sind es halt nicht 4, sondern quasi 6%, in dem Fall 6.000 Euro quasi zu bezahlen an die Bank pro Jahr. Viele haben in der Vergangenheit auch es so gemacht, vor allem bei den niedrigen Zinsen, war das natürlich prädestiniert, dass man gesagt hat, okay, ich tilge 2% plus ich spare noch ein bisschen was so und mache noch eine Sondertilgungsvereinbarung pro Jahr, dass ich sage, ich kann nochmal pro Jahr x-tausend Euro nochmal an Sondertilgungen leisten, damit mein Kredit halt dementsprechend auch runtergeht. Wie verhält sich das heute? Der Spielraum für hohe Tilgungen ist natürlich jetzt viel begrenzter wie vorher. Weil wenn ich vorher 1% Zins gezahlt habe, dann war das für mich kein Stress, insgesamt bei einer Belastung von 3% zu liegen, weil ich 2% getilgt habe. Wenn ich aber jetzt schon 4% nur Zinsen zahlen muss und dann auch noch eine große Motivation habe, meinen Kredit zu tilgen, dann entscheide ich mich für 2%, bin dann aber schon bei einer Belastung von 6%. Und das muss man natürlich dann von den Einnahmen her auch erstmal verkraften können. Wenn man die Einnahmen dazu hat, okay. Aber es ist definitiv schwieriger oder beziehungsweise teurer geworden, das zu machen. Also eine Immobilie mir durch Fremdkapital zu finanzieren, ist teurer geworden und beansprucht einen höheren Prozentsatz meines monatlich zur Verfügung stehenden Einkommens. Und das ist natürlich auch der Grund, warum einige jetzt sagen, dann kann ich mir anscheinend diese Immobilie nicht mehr leisten, weil ich habe es nicht im Socken, ich habe es nicht unterm Kopfkissen, ich muss es mir leihen, aber das Leihen kann ich mir nicht mehr leisten, zumindest nicht in dem Umfang, wie ich es mir gewünscht hätte. Wie wirkt sich das jetzt aus? Die Nachfrage nach Immobilien sinkt. Wenn die Nachfrage sinkt, das Angebot gleich bleibt oder sogar höher wird, was passiert dann? Dann sinkt der Preis. Und dadurch, dass die Preise jetzt wieder sinken, wird die Kalkulation wieder berechenbarer. Ja, wenn ich früher 100.000 Kredit benötigt habe, um mir diese Immobilie zu finanzieren, dann brauche ich halt jetzt aufgrund der gesunkenen Preise nicht mehr 100.000, sondern vielleicht nur noch 80.000. Dann ist eine andere Kalkulationsgrundlage natürlich wieder da. Also was super schwierig ist, wenn die Preise gleich bleiben, die Finanzierungszinsen, die Finanzierungskosten generell nach oben gehen, dann wird es schwierig. Wenn aber die Finanzierungskosten steigen, aber im logischen nächsten Schritt die Preise auch ein Stück weit sich anpassen, macht es das Ganze wieder kalkulierbarer und finanzierbar.
Wir befinden uns ja eigentlich, jetzt ist es ja nicht seit heute, schon auch die letzten Wochen und Monate, genau in diesem Effekt, dass das, was wir sehen, ist, dass die Preise von Immobilien am Markt entsprechend runtergehen. Also wir sehen es in unserer eigenen Arbeit tagtäglich und da kannst du vielleicht jetzt auch aus deiner Perspektive mal kurz sagen, wenn du dir einfach mal die letzten 12 Monate anschaust, war das ja sicherlich auch keine einfachen Gespräche, die du und auch die gesamten Kollegen bei unseren Kunden, bei unseren Senior-Verkäufern ja auch hatten, um genau das ja eigentlich auch zu erklären, was da gerade eben passiert und dass jetzt eben der Preis, der 21 quasi aufgerufen wurde oder auch Anfang des Jahres 22 aufgerufen wurde, quasi im sechsten Monat 22, geschweige denn auch zum Ende des letzten Jahres, nicht mehr annähernd quasi so aufgerufen werden konnte.
Ja. Es muss finanzierbar bleiben. Es muss finanzierbar sein. Und wenn ich jetzt meine Immobilie verkaufe und noch als Mieter drin leben möchte, aber derjenige, der das kauft, an die Bank monatlich 2.000 Euro zahlen muss, ich aber nur bereit bin, im Monat 500 Euro Miete zu bezahlen, dann wird das schwierig. Also ich muss Gesprächsbereitschaft aufbringen, um meine Immobilie verkaufen zu können. Ich muss entweder eine höhere Miete bezahlen oder ich muss im Kaufpreis sinken. Also ich muss mich den Marktgegebenheiten der Realität, die Realität kann ich sowieso nicht leugnen, aber ich muss mich der Realität einfach nähern mit einer gewissen Bereitschaft, auf einen Kaufpreis zu verzichten oder die Mietzahlungen, die ich leisten möchte, ja, wenn ich noch als Mieter drin leben möchte, dementsprechend auch anzupassen. Ja, die Mieten sind gestiegen. Die Mieten, die zu zahlen sind, auch im Rahmen der Immobilienverrentung, ja, Menschen, die zu uns kommen, die Immobilie veräußern, aber noch drin leben möchten, zum Beispiel als Mieter, die haben im Jahr 2023 ein höheres Entgelt zu bezahlen wie im Jahr 2020. Ganz, ganz klar. Ich habe letztens erst auch einen Kunden dazu beglückwünscht, mit dem wir die ganze Reise im Jahr 2020 gestartet und auch beendet haben. Also der hat die Immobilie über uns verkauft und lebt in der Immobilie jetzt noch als Mieter. Der hat, das ist eine Mietrendite für den Käufer von, ich glaube, 1,8% oder sowas gewesen. Plus Festschreibung auf, glaube die nächsten 15 Jahre. Also ist in den Daten, darf in den nächsten 15 Jahren keine Mietanpassung durchgeführt werden. Das ist ein super, 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 super Deal für unseren Seniorenkunden gewesen und in der heutigen Zeit nie und nimmer machbar. Da lässt sich kein Käufer, kein Kapitalanleger drauf ein. Nicht, weil er ein böser Mensch ist, sondern weil es einfach nicht kalkulierbar für ihn ist, beziehungsweise nicht finanzierbar für ihn ist. Damals war es aber auch für den Käufer ein super Deal, weil er das Geld sich von der Bank geholt hatte und hier einen noch günstigeren Zinssatz hatte wie die 1,8%, die er vom Mieter bekommt. Und der hat auch mit knapp 1% finanziert. Und deswegen hat das für alle super gut gepasst. Diese Art von Geschäften, die gibt's heute nicht mehr. Es gibt, wenn man auf Portalen wie Immobilien-Scout oder Immowelt guckt, gibt es Immobilienangebote, wo ein Mieter drin ist, der eine Miete bezahlt, wenn man die Rendite ausrechnet, irgendwie bei 2, 2,5, sogar 3 liegt. Diese Immobilien, die liegen schon lange auf Immobilien-Scout und die wurden nicht verkauft und die werden auch in den nächsten Wochen und Monaten nicht verkauft werden, weil da musst du einfach selber dich hineinversetzen. Würdest du das machen? Nein, würdest du nicht machen. Wenn du zur Bank gehst und dir und 4, 4,5% Zins zahlst an die Bank, dann muss das irgendwoher finanziert sein. Dann kannst du nicht mit einer Miete mit 2% oder 2,5% kalkulieren, weil das ein großes Minusgeschäft für dich wäre. Und Minusgeschäfte sind keine Geschäfte. Also das macht auch keiner. Also keiner, der einen gesunden Menschenverstand hat. Soll auch nicht sein. Es soll ja für jeden passend sein. Es soll ja jeder nach dem Notartermin mit einem Siegerlächeln rausgehen. Jeder. Verkäufer, aber auch Käufer. Und deswegen hat es die Immobilienwelt und die Immobilienfinanzierungswelt natürlich seit letztem Jahr, seitdem die Zinsen so peu à peu gestiegen sind und die sind in einem Maße gestiegen, wie es davor noch nie gestiegen ist, ein Stück weit verändert.
Natürlich ist es dann in den direkten Gesprächen mit den Senioren, die wir tagtäglich führen und haben, natürlich dann nochmal ein Stückchen schwerer, genau diese Welt, die jetzt so absolut logisch klingt, natürlich irgendwie zu argumentieren, weil natürlich Emotionen, man lebt schon lange in dieser Immobilie, man hat sich die vielleicht aufgebaut, ist natürlich immer schwer, diese Realität halt auch wahrzunehmen, und deswegen verzögert sich ja das Ganze dann dementsprechend auch. Das ist nicht so ein Thema, das man jetzt einmal kurz erklärt und dann jeder hat es verstanden und ab morgen sind die Preise jetzt quasi reduziert, sondern es ist halt etwas, was dann eben auch zeitverzögert kommt. Deswegen das, was wir jetzt aktuell sehen, ist, dass jetzt auch mehr und mehr Stimmen ja auch auf dem Markt oder allgemein gerade auch in Deutschland oder auch in Europa quasi jetzt aufkommen, die jetzt natürlich auch erst zeigen, inwieweit sich dieser ganze Immobilienmarkt in den letzten Monaten, im letzten Jahr halt entsprechend auch verändert hat. Ich denke, das ist jetzt so meine persönliche Meinung, aber da würde ich jetzt auch gerne deine Einschätzung sehen. Ich glaube nicht, dass wir da schon irgendwie am Ende dieser Reise quasi angekommen sind. Soweit ich jetzt gehört habe, ist in der letzten Sitzung der EZB, die jetzt vor kurzem war, die Anzeichen, dass die Inflation ein bisschen runtergeht, sind da, in manchen Ländern der EU mehr als jetzt in Deutschland. Da hält sie sich ein bisschen kräftiger. Aber man geht Stand jetzt davon aus, dass also mindestens eine Runde der Erhöhung noch kommt. Kann sein, dass danach vielleicht dann eher so eine Seitwärtsbewegung eingeht, was bedeutet, da werden dann die Zinsen nicht erhöht. Das heißt also, wie ist denn deine Einschätzung? Zieht sich dieses Thema Immobilienpreisfindung, nenne ich sie jetzt mal als Überschrift, noch bis zum Ende des Jahres? Oder begleitet es uns auch noch quasi ins nächste Jahr?
Definitiv. Ich denke nicht, dass wir jetzt an irgendeinem Punkt sind, wo wir sagen, okay, jetzt ist irgendwie alles geklärt, es hat sich alles eingependelt und jetzt weiß, was der Verkäufer will, die Verkäuferin will und was der Käufer bereit ist zu bezahlen, sondern wir befinden uns immer noch in einer Findungsphase. Was die Zinsen angeht, denke ich, dass jetzt mit Sinken der Inflation, dass die EZB irgendwann natürlich auch A, nicht mehr erhöhen wird, schätze ich mal, und auch B, auch vielleicht auch den einen oder anderen Zinsschritt auch nach unten gehen wird und sich das Ganze vielleicht bei 3, 3,5 irgendwie einpendelt, ja, bei einer moderaten Inflation. Aber 3 ist auch viel mehr wie 0,8, ja. Und dementsprechend wird sich das natürlich jeder auch irgendwie berechnen. Aber mal, was Fakt ist, es wird meiner Meinung nach nicht zu einem Preisverfall von Immobilien kommen. Immobilien werden ein gefragtes Gut sein. Immobilien ist eine Art von Geldanlage, die seit Jahrzehnten eine Nachfrage hatte. Ne? Ich kenne keinen einzigen, der vor 30, 40, 50 Jahren sich eine Immobilie gekauft hat, zumindest nicht in Lagen, die jetzt wir alle als normal bezeichnen. Also nicht irgendwo in der Pampa, wo, wie sagt man da, Fuchs und Hase sich gute Nacht sagen oder so, ne? Da vielleicht nicht, da gab es vielleicht auch vielleicht irgendwie eine Rolle runter, ne? Aber in, sagen wir mal, normalen städtischen oder Städtumland, ja, da ist keiner irgendwie unglücklich mit seiner Entscheidung gewesen, wenn er vor 20, 30, 40, 50 Jahren sich eine Immobilie gekauft hat. Ganz im Gegenteil. Und deswegen denke ich, also meine persönliche Aussicht auf das Ganze ist, dass die Zinsen sich einpendeln werden, mittellangfristig, dass diejenigen, die eine vernünftige Bonität haben, auch gute Zinskonditionen bekommen werden. Ne? Wir haben ja vorhin von jetzt aktuell 3,9 bis 4,5 gesprochen. Die eine gute Bonität haben, die bekommen natürlich den besseren Zins, also eher 3,9 wie 4,5. Hier muss man natürlich auch genau gucken, was beeinflusst meine Bonität, wenn ich zu einer Bank gehe. Ne? Dass ich gucke einfach, dass ich eine saubere, positive Schufa habe, dass da nicht irgendwelche negativen Merkmale drin sind, dass ich regelmäßig meine Rechnungen bezahle, dass ich Eigenkapital auch mitbringe, ja, ist auch wichtig, ja. Ich persönlich habe noch nie, auch nicht zu der Zeit mit 0, Zinsen, was davon gehalten, 100 oder 110% Finanzierungen zu machen, sondern schon mit auch Eigenkapital reinzugehen in die Finanzierung, um irgendwann auch schuldenfrei zu sein. Ich halte das für einen sehr wichtigen Punkt, irgendwann auch schuldenfrei zu sein, ja, und nicht eine Bank mit im Grundbuch zu haben, die jederzeit mir irgendwas zudrehen kann oder Macht ausüben kann, vielleicht in meine Immobilie. Rein auch vom Gefühl her, das Gefühl zu haben, hey, ich habe eine schuldenfreie, abbezahlte Immobilie, ist für mich persönlich ein ganz anderes Empfinden, wie zu sagen, hey, ich bin gefühlt Immobilienmillionär, aber habe auch nie weniger Schulden gehabt, habe auch riesen viel Schulden. Also irgendwie löst das einen gewissen Druck aus. Am Anfang aushaltbar, mit einem gewissen Plan, das quasi sich zu entschulden, aber auf Dauer immer mit Schulden drin zu sein, mich persönlich, oder kein erstrebenswertes Ziel für mich persönlich. Deswegen empfehle ich auch immer da zu gucken, okay, A, mit Eigenkapital zu finanzieren, mindestens 20% plus den Nebenkosten, idealerweise vielleicht den einen oder anderen Euro mehr. Vor allem in Zeiten wie diesen jetzt, wo die Zinsen auch höher sind, macht es auf jeden Fall Sinn, da auch Eigenkapital noch in einem höheren Maß auch mit reinzubringen. Das hält einfach meine monatliche Belastung auch ein Stück weit niedrig. So, und auf das Thema Bonität nochmal zurückzukommen, ne, wie gesagt, darauf achten, eine saubere, positive Schufa zu haben, keine Lastschriftrückläufer auf dem Konto zu haben, ne, sauber, pünktlich Rechnungen zu bezahlen. Natürlich auch im Leben, im Erwerbsleben auch zu gucken, dass man da Gas gibt, ein vernünftiges Einkommen auch hat, ne, womit man sein Leben auch bestreiten kann. Und was sich auch positiv natürlich auf eine Bonität auswirkt, ist, wenn man schon mal Kredite aufgenommen hat, in welcher Form auch immer, und die im sauberen Stil auch zurückgeführt hat, auch das beeinflusst eine Bonität positiv. Und genau, und dann bekommt man in dieser Range vom Zins, ja, dann eher den positiveren wie den negativeren, wenn man eine gute Bonität hat. Und genau, das kann ich so als Ausblick für die Zukunft auf jeden Fall sagen. Für in unserem speziellen Metier der Immobilienverrentung ist das natürlich alles nochmal ein bisschen anders.
Wir haben ja jetzt auch in diesem Beispiel sehr, sehr viel über das ganze Thema Zinsen, Tilgung, Finanzierung bei einer Bank gesprochen und du hast das jetzt genau angesprochen. Bei der Immobilienverrentung ist es ja dann nochmal ein Stückchen anders. Wir haben jetzt als Beispiel in diesem Gespräch ja auch oft diesen Rückmietkauf angesprochen, da wo man halt einfach seine Immobilie verkauft und dann als eine Art Mieter mit besonderem Schutz, mit besonderen Konditionen dann quasi wieder in die Immobilie einziehen kann. Allerdings zeichnet sich die Immobilienverrentung natürlich auch primär durch das Nießbrauchsrecht und das durchs Wohnungsrecht aus. Und das ist ja in den meisten Fällen sind es zwei Modelle, wo man eben keinen monatlichen oder regelmäßigen Cashflow hat. Und wie sieht's denn hier mit der Finanzierung dann bei einer Bank aus?
In der Immobilienverrentung ist das Thema Finanzierung auch sehr speziell. Also was heißt sehr speziell? Es ist ein bisschen anders. Wir haben vorhin von einem Modell der Immobilienverrentung gesprochen. Das ist das, wenn der Verkäufer drin als Mieter bleibt, dann unterscheidet sich das nicht groß von anderen Immobilienfinanzierungen. Was passiert? Ich kaufe eine Immobilie, der Verkäufer bleibt weiterhin als Mieter. Ich hoffe, dass ich dann so einen Deal ausgehandelt habe, dass die Miete, die ich erhalte, auf irgendeine Art und Weise meine Kosten, die ich bei der Bank habe, irgendwie deckt. Ne? Idealerweise sogar Zins und Tilgung. Dann weiß ich auch, okay, es ist Cashflow zumindest neutral oder sogar vielleicht positiv. Bin auch gegebenenfalls auch mit ausreichend Eigenkapital reingegangen. So lässt sich das Monat für Monat für mich auch irgendwie auch handeln und finanzieren. So. Im Modell Nießbrauch oder Wohnungsrecht ist das ein bisschen anders. Was ist anders? Hier wird das Wohnungsrecht und das Nießbrauchsrecht wird ja im Grundbuch eingetragen. Warum wird das im Grundbuch eingetragen? Weil das den Verkäufer, den Senior, den Immobilienverrenter die Sicherheit gibt, wirklich auch in der Immobilie mit diesem Nießbrauch oder mit diesem Wohnungsrecht auch wohnen bleiben zu können. Ja. Das ist ja auch der Grund, warum man im Kaufpreis auch einen ziemlich großen auch Abschlag auch in Kauf nimmt. So, dieses Recht, dieses Nutzungsrecht, in welches ich jetzt das Nießbrauchsrecht und das Wohnungsrecht bezeichne, wird im Grundbuch, wie gesagt, eingetragen, was aber dann für die Bank heißt, dass sie ihre Grundschuld nicht vorrangig eintragen kann im Grundbuch. Vorrangig ist für die Bank aber sehr, sehr wichtig als Sicherheit, weil sie nur dadurch die Hand zu 100% auf dem Objekt drauf hat. Warum will eine Bank eine Hand auf dem Objekt drauf haben? Die wollen das deswegen haben, weil die Bank natürlich Zinsen bzw. Kredite gerne hergibt, aber die Kredite am liebsten an die Personen gibt, die auch mit einer sehr, 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 sehr hohen Wahrscheinlichkeit den Kredit auch zurückbezahlen können. Und als Sicherheit nimmt sich da die Bank die Immobilie, die finanziert wird. So, und wenn ein Nießbrauchsrecht, oder ich benenne es jetzt nicht Nießbrauchsrecht oder Wohnungsrecht, wenn ein Nutzungsrecht eingetragen wird, dann kann sich die Bank nicht vorrangig im Grundbuch eintragen. Und dadurch haben die keinen Zugriff auf die Immobilie, wenn mal gewisse Kreditraten nicht bezahlt werden vom Schuldner. Und da das nicht passieren kann, akzeptieren die meisten Banken die Immobilie nicht als Sicherheit, was dann wiederum zu einem Problem für den Käufer führen kann, wenn er den Kaufpreis nicht aus Eigenmitteln bestreiten kann oder, und das geht auch, alternativ eine andere Immobilie als Sicherheit bei der Bank darstellt. Beziehungsweise sagt, liebe Leute, liebe Bankleute, gebt mir bitte den Kredit. Ich will mir eine Immobilie mit einem Nutzungsrecht kaufen. Ich habe hier einen super guten, sehr günstigen Kaufpreis auch ausgehandelt. Es ist für mich super attraktiv, das zu erwerben. Ich weiß, ihr könnt euch hier im Grundbuch nicht eintragen, also ihr wollt euch nicht eintragen, aber ich habe eine andere abbezahlte Immobilie, die ich euch anbieten kann als Sicherheit. Und dann geht das. Ja? Oder ich habe ein Sparplan auf der Bank oder ein Sparbuch auf der Bank, das in der Höhe vom Kreditbetrag ungefähr ist, was ich dann der Bank als Sicherheit anbieten kann. Und dann geht das. Aber ein Erwerb einer Immobilie mit einem Nutzungsrecht ist nichts für Leute, die keine andere Immobilie haben beziehungsweise noch nie Immobilien Investitionserfahrungen gemacht haben. Es ist nichts für den klassischen Erstkäufer einer Immobilie. Und das sollte man einfach wissen. Also wenn man das erste Mal in seinem Leben eine Immobilie kauft und nicht irgendwie anderweitig Immobilienvermögen vererbt bekommen hat, dann gibt es andere Wege, sich Immobilienvermögen zu kriegen. Ja? Und nicht den Erwerb einer Nießbrauchs- oder Wohnungsrechtsimmobilie. Was möglich wäre, wenn man eine Immobilie von einem Senior erwerben möchte und die erste Immobilie erwirbt, das Modell Rückanmietung würde funktionieren, weil hier wird das Nutzungsrecht nicht im Grundbuch eingetragen, sondern es wird lediglich, in Anführungsstrichen, ein notariell beurkundeter Mietvertrag abgeschlossen. Das wiederum für die Bank okay ist, hier können Sie Ihre Grundschuld eintragen, hier haben die Ihre Sicherheit im Rahmen der Immobilie, hier geben die dem Schuldner, dem Kreditnehmer dann das Geld, weil sie die Immobilie als Sicherheit anerkennen.
Ich denke, dass das Thema absolut verständlich, hast du das gerade erklärt. Vielen, vielen Dank dafür. Aber vielleicht ist es wichtig, jetzt hier auch nochmal ganz kurz zu erwähnen, warum denn trotzdem das Thema Nießbrauch und Wohnungsrecht, also dieses Nutzungsrecht, warum Immobilien mit diesen Nutzungsrechten dennoch eine sehr interessante Investmentmöglichkeit quasi im Immobiliensektor sind. Ja, sie haben den Nachteil, dass man diese nicht finanzieren kann. Aber vielleicht gehst du auch nochmal ganz kurz auf die Punkte ein, warum die aber dennoch so interessant sind, wie sie halt eben sind.
Ja, also was ich jetzt mit meiner Ausführung nicht sagen wollte, dass auf keinen Fall ein Immobilieninvestor keine Nießbrauchs- oder Wohnungsrechtsimmobilien kaufen kann. Ne? Das soll auf keinen Fall so rüberkommen. Das Thema war ja jetzt die Finanzierung und da wollte ich unmissverständlich klar machen, wer das finanzieren kann und wer es nicht finanzieren kann. Ne? Ich habe in der Vergangenheit zu viele Gespräche auch mit Leuten geführt, die keine eigene Immobilie oder keine andere Immobilie und auch keinerlei Art von Vermögen hatten. Und das war Zeitverschwendung für die und auch für mich, hier über das Thema Nießbrauch oder Wohnungsrecht zu sprechen. Aber zumindest weiß ich, dass ich da in Vorbereitung vielleicht auch für spätere Immobilienkäufe auch getreten bin. Deswegen sehe ich es da ganz positiv. Nichtsdestotrotz, also unabhängig davon, wie schwierig oder anspruchsvoll oder komplex die Finanzierung von Immobilien mit einem Nutzungsrecht sind, für die Leute, die das Geld haben oder die Finanzierung bewerkstelligen können, weil sie anderweitig Immobilienvermögen haben, ist das eine super Art von Vermögensaufbau, weil halt hier die Kaufpreise der Immobilien teilweise 50-60% unterm Marktwert liegen. Ja, und dann kriege ich eine Immobilie, die 1 Million wert ist für 400.000-500.000 Euro. Ja, dann kann ich mir die Rendite selber ausrechnen, in welchen Hebel das hat für die Zukunft, wenn die Immobilie einfach irgendwann mal nach Auszug oder Ableben des Bewohners der mir komplett zur Verfügung steht, entweder zum selber einziehen oder zum Vermieten oder zum Weiterverkauf. Und ich sage das sehr gerne meinen Investoren gerne so, dass die ab dem ersten Tag des Erwerbs schon eine Wertsteigerung bzw. ein Gewinn im Kaufpreis haben, weil derjenige, der drin lebt, ja älter wird. Die könnten die Immobilie ja nach 1 Jahr, nach 3 Jahren, nach 5 Jahren weiterverkaufen. Und obwohl jemand drin lebt, bekommen die einen höheren Kaufpreis, weil die statistische Lebenserwartung geringer geworden ist und dadurch auch der Abzug vom Marktwert. Und das heißt für mich, super einfach ausgedrückt, ab dem Tag des Erwerbs, allein aufgrund der Zeit und des Lebens und der sinkenden Lebenserwartung, je länger man lebt, wir alle jeden Tag, werden wir statistisch gesehen weniger leben, weil wir schon wieder einen Tag verlebt haben, habe ich eine Steigerung in meinem investierten Kapital. Und das macht denjenigen, der schon Geld hat und sich solche Immobilien leisten kann, der solche Immobilien erwerben kann, vermögender. Ja. Leute, die Vermögen haben, werden in dem Fall noch vermögender.
Ich denke, es macht hier definitiv Sinn. Also A, das, was du gesagt hast, macht absolut Sinn. Und zum anderen, glaube ich, nehmen wir hier auch für uns auch nochmal eine kleine Hausaufgabe mit, dass wir vielleicht auch wirklich in einer der nächsten Folgen auch nochmal viel konkreter auf die Rechenbeispiele eingehen, welche Abschläge da quasi wirklich bei einem Nutzungsrecht aufkommen und wie diese Renditen dann wirklich ganz genau quasi dadurch oder wie diese Renditen am Ende des Tages dann auch wirklich dadurch aussehen. Also wir haben schon ein paar Videos davon in unserem DGF Invest-Kanal gemacht, wo wir auch ein paar Immobilien als Beispiel vorgestellt haben. Die verlinken wir auch sehr, sehr gerne jetzt hier in diesem Video. Wir nehmen aber für uns auch nochmal die Hausaufgabe mit, da vielleicht auch nochmal 2, 3 Videos zu machen, wo das ganze Thema noch besser dargestellt wird und noch verständlicher dargestellt wird, wie diese Renditen dann eben bei Immobilien mit Nutzungsrecht im Gegensatz zu, ich sage jetzt einfach mal, klassischeren Immobilien, wo man einen Mieter drin hat oder auch der Rückmietverkauf als Modell, wie sich da einfach die Renditen unterscheiden für einen Kapitalanleger.
Ja, das können wir gerne machen.
Özgün, vielen, vielen Dank für deine Erklärung. Ich denke, das ist alles sehr, sehr, sehr gut nachvollziehbar. Vielleicht noch an letzter Stelle für diejenigen Zuhörer, die jetzt Interesse bekommen haben an so einer Immobilie, sei es mit Rückmiet quasi als Rückmietkauf oder auch eben eine Immobilie mit einem Nutzungsrecht. Wie sehen denn da der konkrete Schritte aus, beziehungsweise wo findet man solche Immobilien? Vielleicht kannst du dazu nochmal kurz was sagen.
Also wo findet man die? Natürlich auf unserem Portal www.dgif-invest.de. Ja, da sind alle unsere Immobilien, die wir aktuell im Angebot haben. Da kann man sich umschauen, da kann man sich sogar, wenn man das möchte, man kann sich sogar registrieren. Und wenn man sich registriert, dann kann man sogar schon vorab Informationen bekommen. Wenn eine Immobilie frisch reingestellt wird, dann muss man sich keine Zeit nehmen und rumsurfen und gucken, welche Immobilie gerade da ist, die zu einem passt, sondern man bekommt die Informationen schon viel, viel früher. Das macht auf jeden Fall Sinn. Also alle, die das wollen, bitte registrieren. Kostet nichts, ist aber definitiv nicht umsonst, sondern es bringt was. Ne? Man hat einen Informationsvorsprung. Und genau, und alle, das ist auch nochmal meine Einladung, alle, die Interesse haben an einem Gespräch beziehungsweise mal aufgeschlaut werden möchten und eine Strategie erarbeitet haben möchten, wie man denn so eine Immobilie erwerben könnte, lade ich auch gerne dazu ein, einfach zu kontaktieren, anzuschreiben, Mail zu schicken, anzurufen. Wir nehmen uns die Zeit, ja, und erklären auch sehr ausführlich, wie denn ein möglicher Weg aussehen könnte, eine Immobilie in welchem Modell auch immer, sei es Nießbrauch, sei es Wohnungsrecht oder auch im Modell Sale and Leaseback, wie man so eine Immobilie erwerben könnte.
Perfekt, super, vielen Dank. Also auch da die Informationen werden wir definitiv in die Beschreibung dieses Videos packen. Da können Sie sich sehr, sehr gerne bei uns melden. Wir freuen uns natürlich über jeden Kontakt und auch die Kollegen bei uns in der Beratung stehen da auch zur Verfügung, individuelle Pläne auszuarbeiten, wie das Ganze möglich sein kann, aber im ersten Schritt natürlich auch erst einmal zu erfahren, in welchen Gegenden suchen Sie eigentlich Immobilien, was für eine Art Immobilie, auch nochmal zu gucken, wie sieht das, das individuelle Profil Stand heute aus, und dann können wir mit diesen Informationen gemeinsam mit Ihnen einfach eine Strategie ausarbeiten, wie auch Sie in den Genuss kommen, an solchen Immobilieninvestments partizipieren zu können. Özgün, an dich wie immer vielen herzlichen Dank für deine Zeit. Es ist immer wieder spannend, mit dir über diese Themen zu sprechen und auch deine Kenntnisse darüber erfahren und auch deine persönlichen Meinungen. An Zuhörer und Zuhörerinnen, auch Ihnen vielen, vielen Dank fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wenn Sie Fragen haben, wenn Sie Ideen haben, wenn Sie Wünsche haben, dann, wie gesagt, kontaktieren Sie uns gerne, nutzen Sie aber auch gerne die Kommentarfunktion in YouTube, in Facebook, in Spotify, wo auch immer Sie gerade quasi diesen Inhalt hören oder auch sehen. Und wir bedanken uns für Ihre Zeit und freuen uns aufs nächste Video gemeinsam mit Ihnen. Vielen Dank. Und bis zum nächsten Mal.